Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind die Themen in der Ostschweiz und Graubünden. Aufgerüstet für die Challenge League. Der SC Brühl und die Stadt St. Gallen haben über 300'000 Franken ins Stadion investiert. Bald Goldküste vom Kanton St. Gallen. Im Rintel werden Wohnungen für Manager gesucht. 1. August ist in München schon heute. Dort feiert der Kanton St. Gallen im Konsulat den Nationalfeiertag. Und Streit um Zahlen. Im Kanton Graubünden liegt man sich wegen der Spitalfinanzierung in den Haaren. Und in unserer Sommerserie «So laut singen die Fische in unseren Seen». Das Wetter, es wird wärmer. Am Mikrofon Franzi Haller. Der FC St. Gallen ist der Gross, der SC Brühl ist in der Stadt der Klein. Und trotzdem, die beiden Fußballclubs spielen jetzt in der gleichen Liga. Für Brühl, wo aufgestiegen ist, gibt es am Sonntag das erste Heimspiel. Und ob das Stadion auch Challenge League tauglich ist, das wird morgen nochmal überprüft. Jedenfalls, der Club und auch die Stadtpolizei haben rasch und fest müssen aufrüsten. Heute haben die beiden das Stadion vorgestellt. Pius Kissler.
Die letzten Wochen sind vor allem in Sachen Organisationen eine happige Herausforderung für Brühl gewesen. Das sagt der Präsident, der René Hungenbühler.
Ja, also wir sind stark gefordert. Also gerade am Tag nach dem Aufstieg haben wir das angepackt und sind vor allem rund 5 Bereiche gewesen, wo wir müssen sofort tagen. Das ist das ganze Ticketing, Vorverkauf, das ganze Sicherheitskonzept vom Verein, dann auch Stadionumbau und Sponsoren reinzuholen und das Budget erweitern. Das sind sicher die wichtigsten Punkte, die jetzt quasi in diesen 5 Wochen beigestellt worden sind.
Das Budget hat der Verein gerade verdoppelt auf 1,2 Millionen. Aber was die Zuschauer vor allem merken, das sind die Veränderungen im Stadion. Eine zweite Tribüne, ein abgetrennter Bereich für die Fans vom Gegner, abgeschottete Eingänge für die Spieler und es gibt jetzt auch im Paul-Gröninger-Stadion Gitter- und Sicherheitszonen. Alles so, dass es Challenge League-konform ist und nach Vorschriften von der Swiss Football League. 300'000 Franken hat die Stadt in den Umbau hineingesteckt, weil ihr gehört Stadion. Am Sonntag stehen bei Brühl dann das erste Mal auch 10 private Sicherheitsleute am Spielfeldrand und außerhalb vom Stadion ist die Stadtpolizei im Einsatz. Aber auch wenn der SC Brühl diese Saison in der gleichen Liga spielt wie der grosse und eben abgestiegene FC St. Gallen, so können die Polizeieinsätze in beiden Stadien nicht miteinander vergleichen, sagt der Kommandant, der Pius Valier.
Auch wenn man ein Spiel hat in der gleichen Risikostufe, brauchen wir in der AFG-Arena brauchen wir mehr Leute als hier draussen, weil in der AFG-Arena natürlich das Gelände auch grösser ist und offener ist. Und da ist das doch ein bisschen gefasster, ein bisschen enger und damit brauchen wir auch weniger Leute.
Neu muss St. Galler Stadtpolizei in dieser Saison jetzt also 2 Klubs betreuen. Sie hat statt 18 Einsätze letzte Saison jetzt 30. Der Aufwand der bleibe aber wahrscheinlich im gleichen Rahmen wie letztes Jahr, sagt der Pius Valier.
Die grossen Spiele, die im Hochrisikobereich waren, haben wir ja immer Unterstützung von der Kantonspolizei und vom Ostschweizer Polizeikonkordat. Die Unterstützung wird wahrscheinlich da wegfallen und damit ist in der Summe letztendlich die Belastung für unsere Leute etwa gleich hoch.
So geht es der Stadtpolizei jetzt also etwa gleich wie im FC St. Gallen. Sie spielt nicht mehr in der höchsten Liga. Weder in der AFG-Arena noch im jetzt neu aufgerüsteten Paul-Gröninger-Stadion.
Noch bis Mitte August ist die Bahnstrecke Appenzell-Urnest gesperrt. Bis dann gehen nämlich die Sanierungsarbeiten, die nötig geworden sind wegen dem schweren Unwetter von Anfang Juli. Rund 850'000 Franken kostet das Flicken der Hänge, die auf Gleis abgerutscht sind. Auf der Strecke fahren Ersatzbusse. Allerdings können die nicht problemlos organisiert werden, wie der Roland Steigruber von der Appenzeller Bahnen sagt.
Wir haben 3 Unternehmen, die für uns fahren jetzt. Und die Busse hat es eigentlich genug rum, aber Chauffeure sind über die Sommerferien eben auch knapp gesagt, ja.
Bis zu 3 Doppelgelenkbusse müssen einmal eingesetzt werden. Die Appenzeller Bahn erwartet vor allem die nächste Woche, wenn das Wetter wieder sommerlicher wird, einen Ansturm von Ausflüglern, die in Alpstein wollen. Immer mehr Manager kommen aus dem Ausland in die Schweiz arbeiten. Die brauchen Wohnungen, die dann den Einheimischen fehlen. In der Region Zürich und Schaffhausen hat das die Wohnungspreise schon massiv aufgetrieben. Und das Gleiche blüht jetzt auch der Ostschweiz. Yves Hohlenstein.
Es sind vor allem die Immobilienmakler, die im Auftrag der Unternehmen Wohnungen für die Top-Leute suchen. Immer mehr auch in der Ostschweiz. Das, weil Liechtensteiner Firma viele Top-Leute zu sich holen. Weil die im Liechtenstein aber keine Wohnbewilligung bekommen, müssen sie Wohnungen im Rheintal suchen. Sagt Robert Weinert von der Immobilienberatungsfirma Würst und Partner.
Es sind Gemeinden wie Bux, Altstädte, Wittnau, Au und Sebelen, wo sich die Arbeitskräfte, die im Rheintal und in Liechtenstein gebraucht werden, vorwiegend niederlassen.
Aber auch Kreuzlingen sind für Top-Leute sehr interessant. In keiner anderen Schweizer Gemeinde sind in den letzten Jahren nämlich so viele Mehrfamilienhäuser gebaut worden wie dort. Im Raum Zürich und Schaffhausen sind bis jetzt vor allem die teuren Wohnungen weggeschnappt worden. Jetzt könnten aber auch die Preise der mittleren Wohnungen steigen.
Im Rheintal ist der Hochpreissegment eigentlich nicht so verbreitet und von dem her wirkt sich da eigentlich nicht nur in dem Hochpreissegment aus, sondern auch in Durchschnittsmietwohnungen sozusagen.
Die ganze Entwicklung könnte durchaus aber auch anders rauskommen, sagt der Immobilienberater Robert Weinert.
Andererseits kann nämlich auch ein Bauboom oder erhöhte Bautätigkeit in Kraft treten. Da ist auch in den Regionen so der Fall, dass die Bautätigkeit für Mehrfamilienhäuser überdurchschnittlich hoch ist und durch da ein neues Angebot geschaffen wird. Mit dem neuen Angebot wirkt sich da dann wieder dämpfend auf Mietpreissteigerungen aus.
Höhere Preise für Durchschnittswohnungen in der Ostschweiz oder dann gleich der Auslöser von einem Bauboom? Genau diese Frage klärt jetzt eine Studie von der Immobilienberatungsfirma Würst und Partner.
Im Bündner Oberland sollen neue grosse Windparken entstehen. Die Initianten haben als Partner das Elektrizitätswerk Zürich gewinnen. Nach der Sommerferien wird der Zürcher Stadtrat entscheiden, ob er für das Projekt Geld gibt. Schon im nächsten Jahr wollen die Initianten mit dem Bau vom ersten Windrad in der Gemeinde Obersachsen anfangen. Geplant sind total 40 Windräder, die so viel Strom machen, dass ganz Graubünden könnte versorgt werden. Das Bündner Amt für Wald hat einen neuen Namen. Wie sich das kantonale Amt schon seit Jahren mit Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag oder Hochwasser beschäftigt, heisst die Dienststelle neu Amt für Wald und Naturgefahren. Letzte Woche sind auf einer Baustelle Tüfen im Appenzellerland rund 80 Sonnenstarren geklaut worden. Die haben einen Wert von 40'000 Franken. Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei heute schreibt, hat man die bis jetzt nicht gefasst. St. Gallen ist heute Abend Gastkanton beim Schweizer Konsulat zu München. Rund 400 Leute aus Politik, Wirtschaft und Kultur feiern dort den 1. August. Gastgeberin ist Generalkonsulin Ursula Orö. Sie ist in der Ostschweiz aufgewachsen und hat darum heute ganz eine besondere 1. August Feier. Beatrice Gmünder hat mit Ursula Orö geredet.
Frau Orö, der 1. August ist erst am Montag für ihre Tee, aber schon heute, 28. Juli notabene, haben am 1. August selber gar keine Zeit.
Das ist ein bisschen spezielle Angelegenheit für Bayern. Die haben nämlich ab dem 29., ab dem Freitag, haben die eine Schulferie. Und wenn man die Feier würde am 29. oder am 30. machen, dann kann man die meiste wirklich Präsenz, also die Leute von Bayern, die man gerne möchte haben, nicht mehr wirklich darauf zählen, weil die bereits in die Ferien abgereist sind.
Jetzt wird aber heute die ganze Gallen-Prominenz erwartet, aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Angeführt wird die illustre Gruppe von der St. Gallen Regierungspräsidentin Karin Köhler-Sutter. Was können die Gäste über Schweizer Kost, die es ja eh schon kennen und jeden Tag haben, oder bayerische?
Nein, also die St. Galler bringen natürlich ihre Köstlichkeiten aus dem Kanton St. Gallen. Die bringen uns Spezialitäten von dort und Kultur von St. Gallen. Und wenn eben gerade die Spezialitäten aus dem Kulinarischen und aus der Kunst in Bayern vorstellen, wenn jetzt der Bayern lustig machen, damit er nachher auf St. Gallen geht, das alles dann auch dort probieren.
Also für Sie auch ein Arbeitstag, Sie bringen die Ostschweiz den Bayern näher.
Ganz genau, wir probieren dafür für den Gastkanton, wo jetzt eben das Jahr St. Gallen ist, eine Plattform zu schaffen, wo Sie sich vorstellen können und bringen die St. Gallen-Delegation zusammen mit den Gegenständen Stück da aus Bayern, also aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Justiz, aus der Kultur.
Sie sind gebürtige Thurgauerin, sind im Kanton St. Gallen im Rintel aufgewachsen. Genau. Fürs EDA zwar schon mehr als 30 Jahre unterwegs, aber was ja. darf jetzt der Kanton St. Gallen gar nicht vergessen, um heute zu sagen?
Bratwurst hoffe ich dann schon sehr drauf. St. Galler Kalbsbratwurst, dass die kommt, die wird auch kommen. Allerdings im kleineren Format, das können ja nicht alle Leute so eine grosse Wurst essen, wenn es noch andere Sachen gibt, die auch gut sind. Und ich bin heute wirklich sehr froh, dass das St. Gallen ist. Also ich fühle mich einfach schon dann heute Abend speziell daheim dort.
Anfangswoche hat das Pflegepersonal im Kanton Graubünden Alarm geschlagen. Der Grund? Die neue Spitalfinanzierung fördert 350 Arbeitsplätze im Kanton. Zusammen mit den Gewerkschaften machen sie darum jetzt ein Referendum gegen das Gesetz. Und das Referendumskomitee hausiert hier dabei vor allem mit der Schreckenszahl von 350 Stellen, die verloren gehen. Nur, die Zahl wird jetzt plötzlich niemand mehr bestätigen. Stefanie Hablützel.
Wo die Präsidentin vom Bündner Spitalverband Claudia Kleis zuerst mal den Referendumsbogen samt Erläuterungen angeschaut hat, ist sie vor allem eins gewesen.
Ich bin zuerst einfach mal baff gewesen, weil ich gedacht habe, das kann es jetzt einfach nicht sein.
Auf dem Referendumsbogen steht nämlich, mit dem neuen Gesetz stechend bis zu 350 Stellen auf dem Spiel. Das sage der Bündner Spital- und Heimverband, abgekürzt BSH. So einen Bericht aber, den gibt es überhaupt nicht.
Der BSH hat nie irgendwelche Studien rausgegeben zu der Spitalfinanzierung. Also wir haben gar nichts publiziert.
Und dazu kommt, der Spitalverband ist auch gegen das Referendum. Das sei kontraproduktiv. Wird da also mit falschen Argumenten Stimmenfängerei betrieben? Nein, widerspricht heftig der Thomas Hensel von Gewerkschaft VPOD, Mitglied vom Referendumskomitee. Der Bericht, der auch an die Bündner Parlamentarier gegangen ist, der Bericht hat man kriegt mir Information, dass er vom Bündner Spital und Heimverband ist. Auch wenn das so nicht draufsteche.
Auf dem Dokument selber steht es nicht so, aber über den Weg, wo ich das bekommen habe, hat man mir zugesichert, dass das seitens aus der Quelle BSH gekommen sei.
Wer hat also was geschrieben? Claudia Kleis vom Spitalverband.
Ich vermute, es ist ein Papier, das damals von einzelnen Spitaldirektoren zusammengestellt worden ist und auch der Grossröte zugestellt worden ist.
Wer die Spitaldirektoren sind, das verratet niemand. Die Autoren von dem Bericht sind und bleiben geheim. Für den Gewerkschaftsmann Thomas Hensel zählt nur eins. Die Spitaldirektoren gehören ja auch zum Bündner Spital- und Heimverband. Darum können die Zahlen nicht so falsch sein.
Und es zeigt eher eine Schwierigkeit da beim BSH, dass scheinbar im BSH, wo ja sollte auch die Spitäler vertreten und auch die Spitäler, dass da ja, noch ein gewisser Kommunikationsbedarf besteht.
Es steht also Aussage gegen Aussage. Das Referendumskomitee sammelt weitere Unterschriften. Der Spitalverband wird das Gespräch suchen.
Stefanie Hablützel. Gerade als nächstes geht es bei uns weiter mit einem speziellen Hörspiel, gemacht von Fisch, wo alles andere als stumm sind, wie man immer meint. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Jetzt ist es 16 Minuten vor 6.
Schneller, lauter, schöner.
Die Sommerserie von der Regionaljournal.
Und die steht diese Woche unter dem Stichwort lauter. Und da gibt es heute ein besonderes Hörspiel. Manchmal sagt man ja, jemand ist stumm wie ein Fisch. Nur, Fische sind gar nicht stumm. Sie sind auf jeden Fall viel lauter, als man meint. Auch die Fische in unseren Seen. Das haben zwei Laien Fischforscher herausgefunden. Mit einem speziellen Unterwassermikrofon haben sie 30 Jahre lang Fischlaut aufgenommen. Und sie haben auch erforscht, was die Laut der Fisch bedeutet.
Aus dem Material haben Joel Hafner und Elisa Haini vom Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis ein Hörspiel gemacht. Alles mit echten Tönen von Fisch und anderen Geräuschen unter Wasser. Das Hörspiel heisst «Eine Nacht im See».
Es ist ein warmer Sommerabend an einem kleineren See im Mittelland. Die Sonne steht tief und über dem Wasser gehört man die Autobahn in der Nähe. Wir tauchen ein. Viel ruhiger ist das Unterwasser nicht. Da blubbern Gasblätterchen. Ein Fischer zieht sie letzte Köder ein. Und die Badi am Ufer hört man auch. Das alles stört die Wasserwanze nicht.
Die Männchen haben zu tun. Ihr Konzert ist angesagt. Einer fährt an, mit dem Zirpen. Die anderen kommen rein und bleiben sie im Takt. Das Konzert haben sie im Frühling geübt. Dann haben sie wollen den Weibli-Eindruck machen. Und seitdem tun sie jeden Abend.
Derweilen geht die Sonne unter. In der Nähe vom Ufer schwimmt ein Schwarm von kleinen Fischen. Hunderte. Ahnungslos, was auf sie zukommt.
Fünf Ägli haben zusammen den Schwarm ins Visier genommen. Mit ihren Tönen scheuchen sie die kleinen Fische auf und jagen sie noch mehr ans Ufer. Sackgasse. Es gibt ein Gemetzel. Die Ägli schlägt sich Bauch voll, bis es dunkel wird. Dann verschwinden die Ägli, bevor sie selber gefressen werden. Weil weiter aus dem See erwacht der Wels. Das Monster.
Er ist mehr als 2 Meter gross und hat ein riesiges Maul. Sein Rücken ist dunkelbraun, der Bauch dreckig weiss. Der Wels war die letzten 3 Tage in seinem Bau, in einem alten Fischerboot, das mal auf den Grund gegangen ist. Jetzt hat er richtig Hunger.
Auch er jagt mit Tönen. Für das zieht er seine Bauchmuskeln her zusammen und die Schwimmblase verstärkt den Ton. Der Wels sieht schlecht, aber er hört gut. Er hört, wie eine Ente ihren Fuss bewegt. Und schwupps ist die Ente weg. Der Wels verschluckt sein Opfer am Stück. Als er genug hat, schwimmt er zurück in seinen Bau. Und beim Verdauen träumt er vor sich her.
Er träumt, mitten im Sommer, vom Winter. Ein Albtraum. Am Grund vom See hat er seine Ruhe wollen. Es war still, der See gefroren. Und dann plötzlich der riesige Krach. Ein Fischer hat das Eis aufgewickelt. Schlimmer als das Geräusch ist nur noch, wenn die Menschen auf dem gefrorenen See schlöfeln. Da erwacht der Wels aus seinem Traum. Zum Glück ist Sommer.
Es ist Mitternacht. Weil der Wels im Bau ist, kann der Zander jetzt jagen. Er schleicht sich von hinten an und zack, mit einem Knall vor der Peitsche betäubt er sein Opfer. Ein kleiner Fisch und saugt ihn ein. Hops voran.
Plötzlich hört man immer ein Gurren wie ein Meersäule. Es ist ein Karpfen. Er braucht seine Töne nicht zum Jagen. Schliesslich lebt er von Schnecken, Wasserwürmern und Plankton. Er ist einfach ein Gesprächiger, schwätzt gerade mit einem anderen Karpfen.
Es wird langsam wieder hell. Die Sommernacht ist kurz. Die Ägli haben schon wieder Hunger. Zum Morgen jagen sie noch mal einen Schwarm kleine Fische ans Ufer und fressen. Im sumpfigen Boden wühlen der Wille Brachsmen nach Futter. Es sind schöne Fische mit einem goldigen Schimmer auf dem Rücken. Da schaupelt das Kind ins Wasser. Und die Brachsmen verklüpfen.
Wenn ein Brachsmen verklüpft, tönt sie wie eine Säule. Die Fische ziehen sich jetzt zurück. Der Tag ist die Zeit der Menschen im See.
Eine Nacht im See. Das war ein Hörspiel von Joel Hafner und Elisa Häni. Alle Töne der Fische hat der Ingenieur Herbert Tiepelt aufgenommen. Als er gestorben ist, hat der Berner Fischer Roland Kurt mit der Arbeit weitergemacht. Stundenlang sitzt er mit dem Unterwassermikrofon im Boot, hat den Kopfhörer an und hört. Elisa Häni hat mit ihm darüber geredet.
Roland Kurt, wenn ihr jetzt so auf dem Boot hockt, das Unterwassermikrofon im Wasser und die Kopfhörer an, wie viel Geduld braucht ihr, bis ihr einen Fisch gehört reden?
Ja, also es braucht sehr viel Geduld. Es kann auch sein, dass man manchmal einen Abend oder eine Nacht rausfährt oder einen See geht oder auch einen ganzen Morgen und man hört manchmal überhaupt nichts. Also es hängt manchmal mit dem Luftdruck zusammen und wenn der ein bisschen negativ ist, dann kann es sein, dass man eben gar nichts hört.
Dann hört man einfach die Luftblätter ja allenfalls, die aufsteigen. Ich denke, wenn nachher plötzlich etwas tönt, dann könnte man unter Umständen klüpfen in dem Fall.
Ja, vor allem, wenn es ganz überraschend kommt und vor allem vielleicht auch sehr laut, wie vielleicht gerade ein Wels, der neben dem Boot ist. Und beim Wels ist es dann so, dass der Mensch total dunkel, vielleicht nur ein bisschen der Mond oder die Wolken durchscheint. Das ist also unheimlich und wenn auch noch lauter Laut kommt, dann klüpft man effektiv, ja.
Wie laut sind die Fische, lauter die Fischgeräusche, jetzt im Verhältnis zum Beispiel zu einem Motorboot?
Gut, das Motorboot übertönt natürlich alles anders, das ist ganz klar. Und umso näher das es ist, umso extremer ist das. Das ist ein riesen, riesen Lärm unter Wasser. Aber der Zander ist doch der von den Süßwasserfischen, der Fisch, der wirklich die lautesten Geräusche macht.
Den würde man sogar noch neben einem Motorbootbau hören?
Nein, den hört man nicht neben einem Motorboot. Das ist unmöglich, den hört man nicht mehr anders.
Hören die Fische das auch sehr gut, das Motorboot zum Beispiel?
Ja, es ist natürlich so, dass so die karpfenartigen Fische und zum Beispiel der Wels, die haben sehr ein gutes Gehör und die hören das und das ist natürlich gerade im Sommer, wenn so viele Boote rum sind, ein riesen, riesen Stress für die Fische und auch gerade Fische, die in Nähe sind, wenn zum Beispiel das Motorboot gestartet wird, die kommen in eine riesen Panik und flüchten.
Und im Winter eben, wenn es gefroren ist und die Leute schläfeln, ist das ein Problem für die Fische?
Das ist ein Riesenproblem und das ist man sich bis jetzt gar nicht so bewusst gewesen. Das hat man gesehen, wenn man eben so die Forschungen gemacht hat, dass gerade auf vor allem flachen Seen, wie zum Beispiel der Egusee in Bern, das ist echt verheerend, wenn dort hunderte von Leuten drauf rumkurven und das Geräusch kann auch nicht tief runterflüchten im Prinzip, sondern weil eben der See sehr flach ist, das ist ganz, ganz verheerend und das kann nicht effektiv bis zum Tod von diesen Fischen führen.
Also wenn der See jetzt klein ist und sie nicht in die Tiefe flüchten können.
Genau, und weil es natürlich so ist, dass die im Winter, wenn sie ihre Ruhe haben, so aufgescheucht werden, durch das brauchen sie Haufen Energie und können die nicht mehr zuführen, weil es viel zu wenig Nahrung im Winter hat. Und durch das kann das sein, dass im Frühling mehr etliche tote Fische am Ufer fängt.
Kommen wir zur Technik. Roland Kurt, ihr habt ein Mikrofon, ein spezielles Unterwassermikrofon, das euer Vorgänger in dieser Fisch Akustikforschung, der Herbert Tiepelt gemacht hat. Er war Ingenieur, er ist unterdessen gestorben. Was ist das Spezielle an diesem Mikrofon?
Das Spezielle ist natürlich das daran, dass es viel sensibler ist als normale Mikrofone, die es gibt. Weil der Herbert Tiepelt davon eben dann ist ausgegangen und gesagt, ja, Moment mal, vielleicht sind einfach die Süßwasserfische nur viel leisliger als Meerfische. Und er hat gesagt, ich baue jetzt einfach mal etwas viel sensibleres bauen. Und das ist natürlich das Hauptmerkmal von diesem Unterwassermikrofon, das ganz, ganz wichtig ist, sollte man diese Sachen gar nicht so hören.
Kann man also nicht mit einem, ich sage ja vielleicht normalen Unterwassermikrofon, das man kaufen über das Internet, hört man da nicht so viel in unseren Seen?
Man hört sicher etwas, aber man hört natürlich weniger. Also zum Beispiel gerade Brachsmen hat sehr, sehr leisliche Töne, die sie von sich gibt. Und die würde man mit einem normalen Mikrofon, hört man die ganz sicher nicht.
Also das Gurren wie die Säule.
Genau, das Säule müssen wir leider darauf verzichten, das ist es so.
Wie ist es mit den Fischen im Aquarium? Kann man den auch zulassen?
Es gibt natürlich Fische, also beim Goldfisch weiss man zum Beispiel, dass er nicht so gesprächig ist. Aber es gibt zum Beispiel den sogenannten knurrend Gurami, das ist so einer von denen. Es gibt also schon gewisse Fischarten, das sind so aber wirklich so Salzwasserfische, wo man zum Beispiel hört, man kann sie sogar außerhalb noch vom Aquarium hören, das ist vor allem, wenn sie so Revierkämpfe durchführen. Das ist noch ganz interessant, ja.
Ihr seid Fischer aus Leidenschaft, Roland Kurt, schon lange gewesen, bevor ihr das Mikrofon und der Herr Diebel das Mikrofon und die Unterwassergeräusche lernen kennen. Wie war das für euch gewesen, wo ihr das akustische Leben in der See entdeckt habt?
Für mich ist eine völlig neue Welt aufgegangen. Ich habe einfach angefangen zu staunen, habe noch viel, viel mehr Respekt vor dieser Unterwasserwelt bekommen, auch im Speziellen von den Fischen. Und es sind mir einfach ganz neue Sachen aufgegangen, Zusammenhänge, die man plötzlich gesehen hat, eben gerade durchs Fischen, Erfahrungen, die ich nachher koppeln konnte mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Oder das bin ich dort plötzlich in der kürzesten Zeit sehr, sehr schnell weitergekommen und es ist eine riesige, riesige, interessante Welt, die da aufgegangen ist.
Und ihr schaut das jetzt anders an als vorher, denke ich?
Ganz anders. Auch viel, mit viel mehr Respekt. Und was für mich eben wichtig ist, man sieht dort auch bei diesen Sachen her, dass wir Menschen uns dermassen wichtig immer nehmen und das Gefühl haben, wir stehen über allem. Und wenn man dort dann so eintaucht und Gast ist, so von diesem Unterwasserkonzert, merkt man eigentlich, wie klein und unwichtig dass wir manchmal sind und einfach viel, viel mehr wieder sollten lernen staunen und die ganze Natur schätzen.
Der Fischforscher Roland Kurt. Er hat ein Buch mit einer Hör-CD herausgegeben. Es heisst «Stumm wie ein Fisch – das akustische Leben im Süßwasser». Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Es ist 3:06, Meldungen vom Tag im Überblick. Die Stadt St. Gallen und der SC Brühl haben rund 300'000 Franken investiert, damit das Paul-Gröninger-Stadion Challenge League tauglich wird. Am Sonntag ist das erste Heimspiel. Morgen wird die Swiss Football League das Stadion abnehmen und für das Spiel freigeben. Noch bis Mitte August ist die Bahnstrecke Appenzell-Urnest gesperrt. Bis dann gehen nämlich die Sanierungsarbeiten, die nötig geworden sind wegen dem schweren Unwetter von Anfang Juli. Rund 850'000 Franken kosten das Flicken der Hänge, die auf Gleis abgerutscht sind. Immer mehr Manager kommen aus dem Ausland in die Schweiz arbeiten. Die brauchen Wohnungen, Wohnungen, die den Einheimischen fehlen. In der Region Zürich und Schaffhausen hat das die Wohnungspreise schon massiv aufgetrieben. Und das Gleiche blüht jetzt auch der Ostschweiz, besonders im Rheintal, wie eine Recherche vom Regionaljournal zeigt. Und jetzt zu den Wetteraussichten mit Christine Jutz von SF Meteo.
Am Abend und auch in der Nacht gibt es noch mal einen lokalen Platzregen oder auch ein Gewitter. Die Temperaturen sinken während der Nacht auf 13 Grad, im Oberengadin auf rund 4 Grad. Am Freitag bleibt es wechselhaft mit längeren sonnigen Abschnitten und auch lokalen Regengüssen oder mal einem Gewitter. Im unteren Misox und auch im Oberengadin ist es sonniger. Die Temperaturen morgen in Herisau bei rund 19 Grad, St. Gallen 20 und das Frauenfeld 21 Grad. In Pontresina steigen die Temperaturen morgen am Nachmittag auf 15 Grad, Zilanz auf 20 und Roveredo auf 27 Grad. Am Samstag wird es dann sonniger, es wird aber immer noch stellenweise nass. Am Sonntag lockern sich die Wolken dann je länger je mehr auf und es wird immer wieder sonniger. In Südbünden kann es mit dicken Quellwolken aber gegen den Abend auch noch lokal mal einen Platzregen geben. Temperaturen liegen in Chur am Wochenende um die 21 Grad. Im Misox wird es sommerlich warm mit Höchstwert bis 27 Grad.
Christine Jutz. Das Regionaljournal gibt es im Internet unter regionaljournal.ch. Dort auf Ostschweiz oder Graubünden klicken und Sie können Sendungen abonnieren oder zum Beispiel unsere Sommerserie anhören und schauen. Und dort gibt es immer die aktuellen Nachrichten aus unserer Region. Für die Sendung heute verantwortlich war der Pius Kessler. Am Mikrofon verabschiedet sich Franzi Haller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.